NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
In dieser Folge mit Jan Graf. Moin, und ich will mal wissen, wie sich das so lebt als Doppelmotor des plattdeutschen Kulturlebens. Was meine ich damit? Mein Gesprächspartner, der ist Direktor der Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin. Eigentlich ist das schon was, was dir den Tag füllt, aber dann ist er auch noch Geschäftsführer und künstlerischer Leiter der Niederdeutschen Bühne in Flensburg. Finde ich krass. Wie macht er das? Und dann hat er auch noch Zeit für ein Gespräch gefunden. Ich flippe aus vor Glück und sage Moin, Rolf Petersen.
Ja, moin, Jan Graf. Und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, ein bisschen was zu erzählen.
Ja, es gibt ja reichlich zu erzählen. Eigentlich ist es so, jetzt mache ich es mal transparent, hier bei uns im Schleswig-Holstein-Schnack, da wollen wir Leute kennenlernen, und die Podcast-Folge steht dann auch noch 2 Jahre im Internet. Und jeder, der vielleicht auch in einem Dreivierteljahr sich für Rolf Petersen interessiert, kann sich das dann nochmal anhören. Jetzt ist es in unserem Falle so, genau heute, wo ich dich hier treffe, im Juni 2026, hat uns die Aktualität eingeholt. Gerade in diesen Minuten tagt der Kulturausschuss der Stadt Flensburg, und es geht um, möglicherweise, wir kennen das Ergebnis noch nicht, aber die Spatzen pfeifen es von den Dächern, um deutliche Einschnitte in der Förderung deines Theaters hier in Flensburg. Vorbehaltlich des tatsächlichen Ergebnisses, warum soll die Stadt nicht bei euch kürzen? Was ist eigentlich der Nutzen, der Mehrwert heutzutage von plattdeutschem Theater für den Raum Flensburg?
Naja, wir haben ja ein Alleinstellungsmerkmal dadurch, dass wir die plattdeutsche Sprache, die ja in der Europäischen Charta seit 1999 festgeschrieben ist, als Regional- und Minderheitensprache geschützt werden soll. Und dann 2014 kam ja nochmal das immaterielle Kulturerbe Niederdeutsches Theaterspiel dazu. Das heißt, da gibt es ja etwas zu bewahren auch. Und das ist ja unsere Hauptaufgabe. Und das tut diese Bühne nun seit über 100 Jahren schon, 1920 gegründet. Und tut sie sehr erfolgreich, seit jeher. Und hatte, und ich glaube, daran liegt es, immer diese professionelle Anbindung, diesen Mix aus Profis und Amateuren. Alle, die hier bei uns spielen oder hinter den Kulissen Aufgaben übernehmen, das sind ja Leute, die das in ihrer Freizeit ehrenamtlich machen. Es gibt wenige hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch die Profi-Regisseure und Ausstatter, das sind alles Profis. Und dass die machen sich diesen Mix, machen einfach die Qualität und die Quantität aus. Denn die Quantität, Jan, jetzt, die Spielzeit geht ja jetzt gerade zu Ende. Wir haben an die 250 Vorstellungen gespielt und an die 24.000 Zuschauer erreicht. Das ist Spitze in Schleswig-Holstein von allen Bühnen. Finde ich, muss auch so sein, weil wir ja eben diesen Mix aus Profis und Amateuren hier auch haben. Und da sollte die Stadt Flensburg eigentlich sehr stolz drauf sein, dass sie so eine Bühne hat, seit über 100 Jahren.
Also gut ausgelastete Veranstaltung.
Ja.
Wie ist es für dich als Bühnenvater? Schauen deine Leute jetzt auf dich, auf deine verschlossene Bürotür, hinter der du grübelst? Oder hast du dich schon an deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gewendet?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gleich natürlich am Montag eine Mitarbeiterversammlung gemacht, mich hier getroffen und das schon mal verkündet, was da im Raum steht, was da auf uns zukommen könnte, und auch das Ensemble informiert. Das ist ja ihre Bühne. Die tragen diese Bühne durch ihr Ehrenamt. Das ist im Grunde genommen der größte Teil. Und insofern war es einfach mein Bedürfnis, meine Pflicht, auch alle zu informieren darüber. Und da sind sehr viele Reaktionen, negative Reaktionen drauf gekommen irgendwie. Und es werden auch an der Kulturausschusssitzung viele, viele teilnehmen heute und durch Präsenz. Wir haben ja kein Rederecht und Protestrecht und sowas, sondern einfach nur zuhören und zugucken. Aber da werden viele anwesend sein und ihre Sympathie mit der Bühne. Die Zeit war leider ein bisschen sehr kurz, um noch mehr zu mobilisieren. Ich hätte natürlich auch gern noch mein Publikum, unser Publikum, unsere wirklich treuen Abonnenten. Das sind über 1600, glaube ich, an Abonnenten, die wir haben. Und auch viele, ja, die regelmäßig im freien Verkauf zu uns kommen. Die hätte ich gerne alle noch mal mobilisiert. Aber das ist in der Kürze der Zeit gar nicht möglich irgendwie.
Ja, wie gesagt, wir führen dieses Gespräch zeitgleich zu dieser Sitzung im Kulturausschuss der Stadt Flensburg. Mitte, Ende Juni 2026 hat uns die Aktualität hier eingeholt. Aber trotzdem, vielleicht ist es gar nicht so schlecht und illustriert auch, was alles zu deinen Aufgaben gehört. Ein kleines Schlaglicht auf deine Tätigkeit hier in Flensburg. Und ich habe gesagt, Doppelmotor. Ich finde es mega krass, dass du gleichzeitig ja auch noch einen anderen Vollzeitjob hast. Und zwar in Schwerin. Wir sprechen natürlich vor allen Dingen über Schleswig-Holstein. Aber ganz kurz ein Wort zur Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin, deren Direktor du bist. Das ist ein ganz anderer Zuschnitt dort, ne?
Ja, der Zuschnitt ist ganz anders, weil es eine Vollprofi-Bühne, also die Schauspielerinnen und Schauspieler sind ja, machen das ja im Hauptberuf, also keine, gibt diesen Amateuranteil, den gibt es nicht. Und wir sind eine Sparte des Mecklenburgischen Staatstheaters, neben Oper, Schauspiel, Ballett, Konzerte sind wir eine Sparte mit dem Eigennamen Fritz-Reuter-Bühne. Der wurde dieser Bühne verliehen 1946 und wir feiern in der nächsten Spielzeit, also 26, 27, 100 Jahre Fritz-Reuter-Bühne. Viele, viele Bühnen haben ja in den letzten 20 Jahren angefangen mit Ohnsorg 2002, haben ihr 100-jähriges Jubiläum. Das war ja damals so eine Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, die da stattgefunden hat. Und jetzt ist die Fritz-Reuter-Bühne dran und die leite ich seit 2003. Das war am Anfang eigentlich gar nicht so geplant, dass beides, es ist wirklich viele Kilometer auseinander und ich denke da auch gar nicht so viel drüber nach, wie ich das schaffe. Und ich schaffe das eigentlich auch nur, weil ich sowohl in Schwerin als auch in Flensburg ganz wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich rum habe. Sonst würde das sowieso gar nicht gehen. Aber da bin ich sehr glücklich drüber, über beide Teams. Und naja, und dann hat man ein schnelles Auto und die Bahn fährt ja meistens auch pünktlich. Also insofern, es war aber eigentlich nicht so gedacht. Aber es hat dann doch beides so viel Spaß gemacht. Ich hatte damals hier in Flensburg einen Vertrag auf 5 Jahre verabredet. Dann kam aber der Ruf aus Schwerin und dann hat Christian Seeler, der damalige Ohnsorgintendant, mich beraten und gesagt, ja, dann mach doch erstmal beides, irgendwie guck mal. Und das sollte dann so 2 Jahre werden. Und dann, naja, und dann hat mir beides irgendwie so, ich wollte die Flensburger Bühne nicht wieder abgeben. Die ist mir von Anfang an so ans Herz gewachsen. Eben aufgrund dieser Ehrenamtlichkeit, die Menschen, die hier mit großer Leidenschaft und Lust Theater spielen und nicht, weil sie ihr Geld damit verdienen müssen, sondern wirklich aus reiner, purer Freude. Und das hätte ich wollte nicht das abgeben. Und
also Lust und Leidenschaft nehme ich bei dir auch wahr. Ich komme gar nicht dazwischen, hier meine Frage zu stellen. Da sind schon ein paar Stichworte gefallen. Ohnsorgtheater, ja. Da bist du groß geworden. Ja, nee. Christian Seeler, wie gesagt, der ehemalige Intendant hat dich da beraten. Und dein Wohnsitz ist in Hamburg. Das ist ja natürlich schon mal ein strategischer Vorteil, ja, zwischen Flensburg, ja, und Schwerin.
Da schwärme ich immer aus, Richtung Osten oder Norden, je nachdem.
Ne? Genau. Ich sehe dich schwärmen, ja. Lass uns mal an den Anfang gehen. Ja. Ich weiß, du bist Burenjung oder Obenburenhof graut worden. Ja, genau. Mit 5 Geschwister?
Ja, 5 Geschwister.
In großen Aspe dort gegangen,
ja, ne? Ja, also Born in die Münster. Und dann haben wir, gäbe das aber ein paar Jahre, da haben wir in Groden Asp bewohnt, genau. Da habe ich einen Schulfreund hat und der wäre Burensöhn und ja, wir haben uns so gut verstanden und da in der Familie bin ich in und ut gegangen und ja, da kommt auch das Plattdütsche her, wobei ich mein Öllern auch Plattdütsch schnackt habe. Also das Plattdütsche wäre eigentlich immer mein Kapital für alles, das, was dann kommt, ist auch beruflich.
Ja, vertell mal, das gäbe ein Plattdütsch-Theaterstück, das in dein Leben das erste wäre. Ja, was ist das für eine Geschichte?
Ja, das wäre das Stück Spektakel um den Sod von Gottfried Holsten. Und ich habe ja gesagt, ich komme in die Münster und ich habe eine Klassenlehrerin, Traute Arndt, die hat an der Netterdütsch-Bühne in die Münster gespielt. Und ja, und die kam dann und ja, wir wollen das Stück spielen und wir brauchen dafür 2 Jungs, die Plattdütsch können. Naja, und dann habe ich meine Hand natürlich klicks. Na Borben und ja, eine Kaderoll und Andreas Kruse, der Anna Uck, der hätte das dann nicht wieder mockt, aber ich habe dann sozusagen Blut leckt, als das so schön hätten da. Und bin dann noch Bibleben und habe Tainio in die Münster spielt, Pilote Heinz. Genau, das wäre mein Bühnenleiter damals und das hätte mir so viel Spaß gemacht, das Theater spielen und nicht bloß das Spielen. Ich wäre ja Viertein, als ich da angefangen habe und da gäbe das natürlich nicht in jedes Stück, gäbe das einen Roll für einen Vierteinjährigen. Also habe ich auch achtete Kulten, ich habe souffliert, ich habe Inspizienz gemacht, ich habe Requisite gemacht. ich will einfach immer dabei sein. Und ab und an habe ich dann auch mal ein Rull gespielt. Und das habe ich ein Jahr gemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ach, da kannst du den Hobby auch sozusagen zum Beruf machen. Aber dann haben Leute mir Glück gesagt, einer anderen Conny Hansen, der war damals Intendant an der Ohnsorgtheater und hätte hier aber eine Utbildung, gar das nicht. Und dann habe ich auch in Hamburg eine Utbildung gemacht. Ja, und die, wo ich an das Ohnsorgtheater gekommen bin, ich habe in dem Münster das letzte Stück, was ich da gespielt habe, wäre Afschorben von Felix Mitterer. Da habe ich einen behinderten Jungen gespielt. Und das Stück will dat, wohl das Ohnsorgtheater auch spielen. Und die haben davon gehört, ich habe damals auch einen Priester verkriegen für den Ruhl, der wäre so ein Priester, der Lübecker Nachrichten immer vergeben hat. Und davor hat das Ohnsorgtheater gehört, Herr Ruppel damals, genau, da wäre noch Conny Hansen denn. Ja, und dann haben sie mich gefragt, und ja, ob ich den Roll dann auch an der Ohnsorgtheater spielen würde. Und ich habe natürlich ja gesagt. Und das wäre sozusagen der Instieg auch bei der Ohnsorgtheater mit dieser Roll. Das wäre auch 86, glaube ich, oder sowas in der.
Als Wertgüstern wen. Ja. Und also Rolf Petersen, Dean Stimm, du selber bist ja auch gar nicht wegzudenken, zum Beispiel auch bei NDR 1 Welle Nord aus dem niederdeutschen Hörspiel, wo du eben auch mit Stimme zu hören bist. Und wenn man dich erlebt, deine Augen leuchten, du strahlst, du bist voller Geschichten. Das heißt, plattdeutsches Theater mit jeder Faser. Was ist da eigentlich dein Treibriemen? Was ist deine Überzeugung, deine Idee von, und jetzt sage ich mal das Wort, Volkstheater?
Ja, wahrscheinlich Volkstheater. Also Menschen Geschichten vorzuspielen, das ist mir ganz wichtig. Ich glaube gar nicht die Sprache, weil da ich ja plattdeutsch aufgewachsen bin, ist für mich die Sprache eigentlich selbstverständlich. Also ich empfinde das als nichts Besonderes. So, da bin ich mit aufgewachsen, ich kann die. Und ich glaube eher Theater auf die Bühne spielen, eben dann im Plattdeutsch, den Leuten Geschichten erzählen. So habe ich auch angefangen als 14-Jähriger mit auf der Bühne. Und für Menschen spielen, das hat mich immer, und natürlich diese ganze Aufregung, Lampenfieber, das ist ja schon was Besonderes, sich verkleiden, schminken. Und Leute finden einen dann auch toll, und wenn man dann seine Rolle gut gespielt hat und so, das war immer so der Antrieb. Und ich bin da überhaupt nicht vorbelastet, Familie, aber ich komme aus einer Familie, wo überhaupt gar keiner Künstler ist, also sozusagen völlig aus der Art geschlagen irgendwie. Aber das sind die Zufälle im Leben. Ich habe dann, wie gesagt, diese Lehrerin in Neumünster und dann der Sprung nach Neumünster, und so hat sich das dann alles ergeben daraus. Ich habe auch nie wirklich gestrebt nach irgendwas oder einen Plan im Kopf gehabt, irgendwie so, jetzt muss das und dann muss das und dann muss das kommen. Klar, ich habe natürlich auch vom Fernseher gesessen, Samstagabend und die Ohnsorgstücken kicken und ja, und habe gedacht immer, ach ja Mensch, mit Heidi Kabel spielen, das wäre ja nochmal so ein Traum. Aber dass sich der dann erfüllen würde irgendwann, weil ich habe ja dann mit ihr gespielt am Ohnsorgtheater, das hat sich alles so ergeben. Und deswegen glaube ich, muss man vielleicht manchmal gar nicht so viel streben, sondern die Dinge einfach offen sein. Und dann kommen die Dinge schon auf einen zu. So, das kann ich jetzt so sagen. Also war nie so ein strebsamer, der so Punkt für Punkt abarbeitet, was er nur irgendwie alles noch erreichen muss. So, das war nie mein Ansatz.
Trotzdem hattest du Erfolg und solltest auch Erfolg haben. Ich springe mal in das Jahr 2019, als du ausersehen warst als neuer Spielleiter der Landesbühne. Das wäre ja wirklich ein Sprung gewesen auf die ganz hohe schleswig-holsteinische Theaterbühne. Und da bist du aber auf die Schnauze gefallen. Was war das für eine Geschichte eigentlich?
Naja, ich bin nicht auf die Schnauze gefallen, sondern ich würde es eher umgekehrt sagen, das Ensemble vom Landestheater ist auf die Schnauze gefallen, auch wenn sie sich durchgesetzt haben. Aber das war schon eine sehr, sehr unschöne Sache und hat mich auch wirklich, das hat mich auch komplett eiskalt erwischt. Und im Nachhinein hat sich das wahrscheinlich alles so richtig gefügt, wie auch immer. Aber das hat mich schon sehr, sehr traurig gemacht. Und weil ich...
Was ist passiert damals?
Ja, was ist passiert? Genau, Ute Lemm, die ich aus Schwerin kenne, die war ja bei uns Operndirektorin und Chefdisponentin, die ich also aus der Tätigkeit kenne, und wir den Wagner-Verband zusammen in Schwerin da betreut haben. Die wurde Generalintendantin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater und hatte mich gefragt, ob ich denn mitgehen würde als Schauspieldirektor. Und darüber habe ich mich natürlich riesig gefreut, über das Angebot und über die Aufgabe und ganz besonders natürlich mit ihr weiterhin zusammenzuarbeiten. Denn sie ist ja in Schwerin weggegangen bei einem Intendantenwechsel oder wurde gegangen und ich bin geblieben und wir haben immer noch nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis. Wir arbeiten ausgezeichnet zusammen, was den Wagner-Verband angeht und auch in Schwerin. Und insofern war das ein wunderbares Angebot, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Und dieser Gegenwind, der mir da entgegengeblasen ist, den fand ich auch unglaublich frech.
Also, es gab also den neuen Spielleiter, das warst du.
Genau.
Aber das und dann gab es ein Ensemble, das einen Brief geschrieben hat.
Genau, denn die haben einen offenen Brief geschrieben, in dem sie mir jegliche Kompetenz abgesprochen. Jegliche Art von Kompetenz. Die dachten, das ist einer, der kommt vom Plattdeutschen Theater, das ist ja alles nur Laien und haben sich natürlich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Sowohl hier mit der Flensburger Bühne, die ja sehr erfolgreich ist, aber auch mit Schwerin, wo ich ja auch ein Profi-Ensemble leite. Also auch das konnten sie mir ja gar nicht vorwerfen, aber die haben sich überhaupt nicht, es war nur irgendwie Plattdeutsch. Man muss sagen, wahrscheinlich waren es im Ensemble von den vielen auch nur wahrscheinlich wenige, aber dann haben dann am Ende alle diesen offenen Brief unterschrieben. Und das war unschön, dass das Plattdeutsche Theater keinen Stellenwert hat anscheinend, dass jemand, der aus dem Plattdeutschen Theater kommt, minderwertig ist oder so. Da ist schon echt, also an Arroganz nicht mehr zu überbieten gewesen.
Das kam mir damals auch komisch vor. Wenn man dich jetzt wirklich nicht kannte, hätte man dir ja eine Chance geben können. Man wusste aber, er kommt von der Plattdeutschen Bühne und das war schon das Stigma, der Makel?
Genau, ja, anscheinend irgendwie. Und es gab ja auch eine Ensembleversammlung, wo ich mich vorgestellt habe und auch über meine Pläne geredet habe und. Vielleicht hatten sie Angst, dass wir da jetzt auch nur noch Tratsch im Treppenhaus oder sowas spielen.
Es ging damals schon auch um deinen Begriff von Volkstheater. Den fand man nicht adäquat.
Genau, das war etwas, wo sie sich auch dran gestoßen haben. Aber ich glaube einfach, weil sie nicht wissen, was Volkstheater eigentlich ist. Volkstheater wird ja ganz schnell billiges Unterhaltungstheater, Schenkelklopftheater, ist Volkstheater aber ja gar nicht. Das ist es ja überhaupt nicht. Das ist ja im Grunde genommen ziemlich anspruchsvoll. Es ist ein Theater für das Volk, für das Publikum. Und es muss nicht nur lustig sein, sondern kann durchaus, wie wir jetzt zum Beispiel hier in Flensburg gemacht haben, in dieser Spielzeit der Vater, ein Stück über Demenz gespielt haben. Das ist für mich auch Volkstheater. Themen, die das Publikum, unser Publikum, wo die etwas mit anfangen können, wo sie sich draufsetzen können, das ist für mich Volkstheater. Man muss, ich glaube, das ist das Wichtigste, man muss als Theaterleiter sein Publikum sehr gut kennen. Und das, ja, das, da haben sie sich dran gestoßen, aber es ist einfach, glaube ich, nicht wissen, Dummheit gewesen, einfach, muss man mal ganz schlicht und ergreifend sagen. Keine Ahnung.
Deine plattdeutsche Entrüstung, meine plattdeutsche Irritation mal zur Seite. Ja. Ich will dich kennenlernen und da interessieren mich deine Motive, vielleicht auch deine Resilienzen. Es ist dann was passiert, das hat mich beeindruckt und auch ein bisschen gewundert. Du bist dann zurückgegangen an die niederdeutsche Bühne Flensburg. Bist hier sozusagen wieder in dein ja, Jugendzimmer kann man nicht sagen, aber auf die alte Stelle zurückgekehrt. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Also das hat sich wunderbar angefühlt, weil ich habe mich ja und fühle mich ja nach wie vor hier sehr, sehr wohl.
Es war also nicht so, ach Mist, die Tür kenne ich schon, hier Nein. kommt der Gescheiterte zurück.
Nein, überhaupt nicht. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht irgendwie. Wie gesagt, die haben mich ja mit offenen Armen hier auch empfangen wieder in Flensburg. Die waren ja, ich habe danach, nachdem klar war, dass ich gerne wieder zurückkommen möchte, der Vorstand hat sofort gesagt, bitte, komm wieder zurück. Und auch vom Ensemble, ich habe so viele Nachrichten, Sprachnachrichten und WhatsApp-Nachrichten bekommen, irgendwie, dass sie alle glücklich waren, dass ich wiederkomme. Das hat mich damals sehr berührt und gefreut.
Das ist die Stärke ehrenamtlicher Bühnen, ne?
Genau, würde ich auch sagen, das ist die Stärke.
Woher hast du damals die Kraft genommen, nicht bitter zu werden? Das, finde ich, ist immer eine interessante Frage bei Menschen, die irgendwo auf die Fresse kriegen und darüber dann nicht bitter werden.
Ach, das ist nicht so ein Wesenszug vielleicht bei mir, dass ich verbittere, sondern Also ich war schon verbittert. Ich erinnere mich noch, dass ich da, als ich die Nachricht bekommen habe, dass es da diesen offenen Brief gibt gegen mich. Und da war ich schon, glaube ich, die ersten 2-3 Stunden konnte ich eigentlich gar nichts sagen. Und ich weiß, ich habe eine Freundin angerufen, mit der darüber geredet. Also, aber irgendwann habe ich dann auch, wurde ich dann wieder ganz sachlich und habe das sehr gut hin und her überlegt, habe mit Ute Lemm mich sehr lange darüber ausgetauscht, was das bedeutet, ob es gut ist, es durchzusetzen, also da hart zu bleiben und so. Und das, glaube ich, wäre nicht gut gewesen für beide Seiten. Also auch für Ute Lemm. Ich wollte ihr den Staat nicht erschweren, denn sie hat diese Personalentscheidung getroffen und ich wollte ihr das nicht erschweren, indem da, weil, und ich glaube, ich hätte mit dem Ensemble, und ich hatte ja allen, und das ist ja das wirklich ein bisschen, ich hatte ja allen gesagt, ich würde mit ihnen weiter zusammenarbeiten. Also ich hatte im Vorwege mir etliche Inszenierungen angeguckt, um das Ensemble kennenzulernen. Und ich hatte allen gesagt, dass ich mit ihnen weiterhin zusammenarbeiten würde. Wer gehen will, das ist ja normal, dass man auch mal wechselt und so, hätte ja gehen können, wer mit mir nicht einverstanden gewesen ist. Das fand ich das Schlimmste eigentlich, dass man den Leuten sagt, ich will mit euch weiter zusammenarbeiten. Und man dreht sich um und kriegt einen Tritt in den Hintern. Das hat mich wirklich umgehauen, muss ich sagen.
Glaube ich dir. Ich habe dich in der Anmoderation Doppelmotor genannt. Wir haben ein bisschen gesprochen über Schwerin und über Flensburg. Du hast jetzt selber ein paar Mal den Namen Wagner fallen gelassen. Ja. Als hättest du noch nicht genug um die Ohren, frönst du auch noch deiner Leidenschaft. Auch in Form natürlich eines Amtes. Der Petersen und der Wagner, was ist da los?
Ja, was ist da los? Der Petersen ist ein Wagnerianer, hat damit zu tun, dass Ute Lemm, die damals Operndirektorin war in Schwerin, da gab es einen Wagner-Verband, aber dessen Verbandsleben war ziemlich am Boden, weil der Vorsitzende war verstorben und da gab es so gut wie gar keine Aktivitäten mehr. Aber in Mecklenburg-Vorpommern ja auch gerade Schwerin auch viel Wagner gespielt wurde. Es gibt ganz enge Verbindungen, auch Richard Wagner zu Schwerin. Wagner selber hat Schwerin, ich will da jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber Ute Lemm hat mich dann angesprochen und wollte diesen Wagner-Verband wiederbeleben und wusste, dass ich auch gerne Wagner höre und auch mal nach Bayreuth fahre und so, und hat mich dann angesprochen, ob wir das nicht zusammen, dieses Verbandsleben wieder beleben wollen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns dann noch einen Schatzmeister gesucht, Michael Goden, den ehemaligen Ausstattungsleiter aus Lübeck, ein Wagnerianer, der seit Jahrzehnten immer die Generalproben. Wir drei haben es dann quasi gemacht. So ist das gekommen, dass ich in dieses Verbandsleben eingestiegen bin. Und die Opernliebhaberei an sich, die gibt es schon lange durch einen Freund in Neumünster, der mich irgendwann mal mitgenommen hat in die Kieler Oper. Da gab es Othello. Und da bin ich mitgegangen, wider Willen am Anfang, weil ich dachte, das ist also laut und die schreien da alle rum.
Aber ja, so stelle ich mir Opa vor.
Die ja, genau. Er hat mich dann mitgenommen und ich war sofort begeistert irgendwie und war Othello von Verdi. Man kann man ja auch hinterher nur begeistert sein von dieser großartigen Musik. Und der hat mir dann jede Menge dann von Platten damals, da gab es noch keine CDs und all sowas, hat mir alles Mögliche überspielt und mich sozusagen in die Oper eingeführt. Und so hat sich das dann entwickelt. Und natürlich dann irgendwann kommt man dann auch zum Meister, zu Wagner. Und das hat mich dann total geflasht. Und vor allem diese ganzen Aufzeichnungen, Radio wurde ja immer im Radio übertragen, Fernsehen wurde ja noch nicht übertragen, aber Radio wurde ja übertragen. Und ich saß da immer und hatte eigentlich noch nicht so wirklich Ahnung, worum es da eigentlich geht in den Wagner-Opern. Aber irgendwie diese Musik und dieser Gesang, das hat mich schon irgendwie unglaublich fasziniert und angezogen. Und so hat sich das auch entwickelt, dann bis später dann Einstieg. Und mittlerweile habe ich von Ute Lemm, die ja die Vorsitzende war vom Wagner-Verband in Mecklenburg-Vorpommern, das jetzt nicht mehr machen kann, weil sie ja hier in Schleswig-Holstein ist, und hat mich dann gefragt, ob ich, der ich Stellvertreter war, ob ich nicht den Vorsitz dann für sie machen würde. Und naja, wenn Ute darum bittet, dann kann ich schwer Nein sagen. Und mache das auch wirklich nach wie vor sehr, sehr gerne.
Bist du ein Organisationsass?
Ja, ich glaube, das ist eine große Stärke von mir. Organisation, und daher, also auch wenn ich hier die Schauspielerei als Ausbildung gemacht habe und auch Regie geführt habe und so. Aber ich habe ja auch viele Regieassistenzen gemacht. Ich habe am Ohnsorgtheater das KBB geleitet, also das Künstlerische Betriebsbüro, die Organisationszentrale für Leute, die es nicht wissen, was es ist. Und ich glaube, da, ich merke immer mehr, dass Organisieren schon eine große Stärke von mir ist irgendwie. Und so zack, zack, hier und das machst du so und hier und das. Also das merke ich schon.
Ja. Neben dem schnellen Auto hast du auf jeden Fall einen gut geführten Kalender. Ich weiß es ja schon aus dem Vorgespräch. Hättest du noch mal die Möglichkeit, würdest du vielleicht tatsächlich sogar selber die Ausbildung eines Sängers anstreben?
Ja, das ist zu spät, ne? Also um dann noch mal richtig durchzustarten, ist es zu spät. Und ich glaube auch...
Uns trennen 10 Jahre, oder? Du bist 63.
Ich bin 63.
Du bist 63 ja. geworden, ja.
Ja, ich glaube auch nicht, dass genügend Material da wäre, Stimmenmaterial da wäre, um da wirklich eine Karriere zu machen, aber abgesehen vom Alter. Aber das muss ich mir fürs nächste Leben dann aufbewahren.
Einmal den Tannhäuser.
Einmal den Tannhäuser singen. Oder den Parsifal ja noch mehr. Also Parsifal. Überhaupt alle Wagner. Ach, das ist so großartig. Bist du Wagnerianer, Jan?
Ich bin also garantiert nicht so crazy wie du, aber ich mag die Musik, ja.
Ist wirklich eine ganz großartige Musik. Ist ja so Vorläufer von allerbester Filmmusik eigentlich, auch Wagner. Und saugt einen auf, ne, muss man schon sagen. Und ich finde, aber nicht nur die Musik, ich finde auch die Geschichten. Wagner hat ja im Grunde genommen sein ganzes Leben, seine ganzen persönlichen Probleme, die er hatte und die er für sich selber hatte, die er mit der Welt hatte, hat er im Grunde genommen alles in Töne umgesetzt. Das muss man mal so, so würde ich das mal beschreiben irgendwie. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung und eine gute Basis, um große Werke zu schaffen. Aus dem eigenen zu schöpfen, aber es sozusagen auch in Kunst zu verwandeln. Also in dem Falle in Texte. Er hat ja seine ganzen Texte alle selber geschrieben, die Brettis. Und eben auch zu komponieren.
Da hast du mir jetzt natürlich eine Frage in den Mund gelegt. Auch du bist kompositorisch tätig, du komponierst Spielpläne. Drückt sich da auch irgendwo dein Charakter, deine Person in Stückauswahl aus?
Weiß ich gar nicht. Ich gucke immer, klar, es ist beeinflusst natürlich, aber ich gucke natürlich auch immer, was könnte für das Publikum, für das wir spielen, sowohl in Flensburg als auch in Schwerin, was könnte für diese Menschen da unten an Themen interessant sein? Und manchmal auch will man sie einfach nur unterhalten. Das haben wir jetzt hier in Flensburg gerade gemacht mit Charlies Tante. Das ist nun nicht besonders tiefsinnig, aber ist auch völlig in Ordnung in so einem Spielplan und ist eine leichte Unterhaltung. Aber wie heißt das immer so schön? Das Leichte, was so schwer zu machen ist. Ne? Das ist ja nicht immer das, was am einfachsten zu machen ist. Und da geht es einfach nur darum, für mich so vom Ziel her, ich wollte die Leute einfach fröhlich in die Sommerpause schicken mit Charlies Tante.
Was finde ich aller Ehren wert ist, ich selber bin auch überhaupt kein Vertreter von, wir müssen die Gesellschaft auf eine neue Stufe heben und die Bewusstseine erweitern. Ein bisschen Trost, ein bisschen gute Unterhaltung darf es auch wirklich sein. Absolut. Siehst du dich als Diener dieses Bedürfnisses?
Ja, wir sind, wenn man so will, sind wir ja eigentlich Dienstleister. So kann man so sagen, klingt ein bisschen technisch der Begriff, aber letztlich ist es so. Also so verstehe ich Theater. Ich verstehe es nicht als Selbstverwirklichung und Hauptsache mir gefällt's und oder uns, die wir es machen, sondern wir machen es für die Menschen da unten. Wir wollen sie mitnehmen auf eine Reise, auf eine Geschichte, ihnen was erzählen. Wir wollen sie emotional berühren. Das ist für mich am Theater ganz wesentlich. Und das erreicht man zum Beispiel bei Wagner ganz schnell mit seiner Musik, die Menschen emotional zu erreichen. Also wie auch immer, was auch immer für Emotionen da dann wachgerufen werden, ob Heiterkeit oder tiefe Traurigkeit, das sei mal dahingestellt. Aber dafür machen wir es. Das ist das, was Theater ausmacht, auch das Live-Theater. Genau.
Schade, dass die Leute, die uns jetzt hören, uns nicht sehen. Du bist voll in Gang. Dein gesamter Körper spricht mit. Also ich habe es ja schon gesagt, glaube ich, da lebt jemand seine Geschichte mit jeder Faser. Ich komme mal nochmal zurück an den Anfang. Du sprachst über Emotionen. Es gibt ja auch negative Emotionen, wie zum Beispiel dreuende Einsparung. Vor dem Hintergrund des Nötigen und des Möglichen, was wünschst du dir für die Zukunft als Theaterchef?
Ja, dass die Theater und nicht nur die niederdeutsche Bühne oder die Theater, die ich leite, sondern dass die Kultur auskömmlich finanziert wird, damit sie wirklich professionell ihre Arbeit machen kann. Für viele Kostensteigerungen, zum Beispiel im Lohnbereich und so weiter, dafür können Theater ja gar nichts. Aber die sind nun mal da und da könnte man gut ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und wenn man, vor allem wenn man sieht, wie hoch der oder wie gering der prozentuale Anteil ist, der eigentlich für Kultur ausgegeben wird.
Am Gesamthaushalt.
Am Gesamthaushalt, genau. Und wie wichtig Kultur ist, also wie viel ja auch zurückkommt, irgendwie, wenn Leute ins Theater gehen, essen gehen und all diese Dinge, die da so mit verbunden sind, das darf man ja nicht unterschätzen, abgesehen von der Bildung, die es auch mit sich bringt. Und wenn es auch nur Unterhaltung ist, aber und es ist ein gesellschaftliches Beieinandersein, Zusammensein, das ist mir zum Beispiel unglaublich wichtig. Ich bin gern abends immer bei einer Vorstellung auch dabei, mische mich und das Publikum kennt viele natürlich, viele Abonnenten, halt hier mal einen Schnack, halt da mal einen Schnack und so weiter. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und ich glaube nicht nur mir, ich merke es auch in meinem Team und auch das ganze Ensemble, das ist denen so wichtig, das Publikum. Und das ist, glaube ich, das, was auch von oben runterkommt von der Bühne. Und deswegen ist vielleicht auch das Theater so gut ausgelastet, wie es ist bei uns.
Und du persönlich? Also bitte, ob da den Auto heil blifft und du gesund bleibst?
Ja, genau. Gesundheit ist natürlich das Wichtigste, damit ich das noch möglichst lange machen kann. Und da meine Erfahrung auch an die Jüngeren, denn jetzt bin 63, fängt man ja auch an, die ein oder andere Erfahrung jetzt auch weiterzugeben an die Jüngeren, weil ich merke um mich rum, die ich alle mal um Rat gefragt habe, wenn ich nicht weiter wusste, die sind alle nicht mehr da. Und ich merke immer mehr, dass mich jetzt immer mehr Leute fragen, daran merke ich auch, dass ich, genau, das ist der Lauf der Zeit. Und wenn ich da noch wirklich was weitergeben kann an die jüngeren Menschen, die ja dann das irgendwann auch mal übernehmen und auf der anderen Seite natürlich auch bin ich auch immer sehr offen für das, was sich gerade so was sich so tut und versuche immer nicht festzuhalten und nicht so oft das Wort zu gebrauchen. Ja, früher war, ne, kennen wir ja, also ich passe da immer sehr auf mich auf, dass ich da nicht zu sehr, ja, aber früher. Genau, nein, die Kugel hat sich weitergedreht und es gibt neue Probleme, es gibt neue Stoffe, es gibt neue Dinge, es gibt neue Formate und dass ich wünsche mir, dass ich gesund und neugierig bleibe. Also, das ist mir ganz wichtig. Und der Austausch mit Menschen, weil das ist das, was, glaube ich, im Leben mit das Wichtigste ist. Nicht das Bankkonto oder das schnellste Auto oder so, sondern am Ende sind es Begegnungen mit Menschen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Die Begegnungen mit interessanten Menschen, ja, das wünsche ich mir für die Zukunft.
Rolf Petersen, herzlichen Dank für den Austausch, den ich hier mit dir haben konnte.
Ja, gerne, Jan. Vielen Dank, dass ich ein bisschen schnacken durfte hier mit dir.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.